Es war dunkel, es war nass. Wir beide waren wetterfest eingepackt, wir hatten Stirnlampen auf der Stirn, wir waren im tiefsten Sauerland. Und mein Freund Ingo und ich, wir spazierten im tiefsten Sauerland, in tiefster Finsternis, durch den Wald und es regnete. Warum tut man sowas? Nun, es war vor ungefähr so 3 Jahren, es war die Zeit, der erste ganz harte Lockdown zu Corona war vorbei. Es war die Zeit, wo man sich nirgendwo mit Leuten treffen durfte, außer vielleicht irgendwo draußen. Was Ingo und mich verbindet, ist eine langjährige Freundschaft. Aber Ingo und ich haben immer zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Ecken und Orten Deutschlands gelebt. Das heißt, von Zeit zu Zeit miteinander verbunden zu sein, sich mal richtig in den Arm zu nehmen, Freundschaftszeit zu teilen, das war für uns ungemein wichtig. Aber ihr werdet das noch erinnern. Während Corona war das auf einmal gar nicht mehr so einfach, mit anderen in Verbindung zu bleiben. Und deshalb haben wir gesagt, okay, unsere Freundschaft ist es uns wert. Man kann sich nirgendwo gemütlich zusammensetzen. Wir beide treffen uns irgendwo im Sauerland, wo uns niemand begegnen wird, außer Wildschweinen, die sich auf 1,50 Meter nähern. Wir gehen mitten im Regen, mitten in der Nacht spazieren, um Freundschaft zu pflegen. Das Coole ist, dass unsere Freundschaft diese Corona-Zeit ganz unbeschadet überstanden hat. Dass wir nach wie vor von Herz zu Herz als Freunde verbunden sind. Und wenn Ingo jetzt heute Morgen hier durch diese Tür reinkommen würde, dann könnten wir einfach aufeinander zulaufen, uns in den Arm nehmen und sagen, Mensch Ingo, Mensch Simon, es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass wir uns sehen. Es ist, als ob wir nie getrennt gewesen wären, weil wir waren ja miteinander verbunden. Es war dunkel, nur schummrig beleuchtet von Kerzen, ein Kellerraum, immer wieder erschüttert von Raketeneinschlägen an diesem Tag vor etwas mehr als einem Jahr in Kharkiv. Und Olena und ihr Mann Vitali saßen im Keller ihres Wohnhauses. Zusammengedrängt mit einigen Nachbarn, die sie vorher kaum gekannt hatten, saßen sie da. Kein Handyempfang, keine Klarheit, was jetzt passiert. Der erste Tag des Krieges. Und sie in Kharkiv, in der Stadt, wo es losgeht, mit der Ungewissheit. Wie sollen wir jetzt in Kontakt bleiben mit all denen, die uns wichtig sind? Wie wird es weitergehen? Was passiert jetzt draußen in unserem Land? Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine und diese große Frage, wie können wir verbunden bleiben mit anderen? Wo ist Gott jetzt? Wie geht es mit uns weiter? Pastor Juri, von dem ich euch erzählt habe, Pastor in Kramatorsk, seit einem Jahr jetzt bleibt er in Kramatorsk. Und er hat erlebt, wie die Kriegslinie näher und näher gekommen ist, wie inzwischen seit Monaten die Kämpfe in Bachmut kämpfen und wie sie trotzdem entschieden haben, dass er vor Ort bleibt bei seiner Gemeinde. Alle Gemeindeglieder der kleinen Gemeinde, die dort vor dem Krieg waren, sind schon lange geflohen, aber es kommen immer wieder neue Menschen, immer wieder neue Flüchtlinge durch seinen Ort durch, für die er sagt, dass er als Pastor bleiben will. Und Sonntag für Sonntag feiern sie Gottesdienste. Tag für Tag wacht er auf und fragt sie, ist es der letzte Tag heute? Tag für Tag erleben sie, dass während sie Gottesdienste feiern, in ihrer Stadt Raketen einschlagen. Wie in Verbindung bleiben? Wo ist Gott da? Wie an ihm dranbleiben? Heute sitzen wir hier zusammen. Wir haben Gottesdienst. Der ganze Rahmen ist dafür angetan, dass es für dich ganz einfach ist, mit Jesus und miteinander in Verbindung zu bleiben. Du kannst nachher die Leute aus der Gemeinde, die du magst, in den Arm nehmen. Die du nicht magst, musst du nicht in den Arm nehmen. Kannst du aber trotzdem, gute Chance dafür. Der ganze Gottesdienstsaal ist vorbereitet, die Lieder sind vorbereitet, Kindergottesdienst findet statt. Das heißt, alle Eltern können mal kurz tief durchatmen, weil die Kinder für eine gewisse Zeit mal kurz woanders geparkt sind. Alles ist darauf vorbereitet, dass wir uns ausrichten können auf Jesus. Und das sind so die Momente, wo es ganz leicht ist, mit Jesus in Verbindung zu sein. Wo es so ganz eng verbunden ist, wie es bei Ingo und mir früher war, als man sich einfach noch unkompliziert treffen konnte vor Corona. Wie es vielleicht bei dir und deinem besten Freund, deiner besten Freundin ist. Alltäglich verbunden. Die Herausforderung ist, dass es in dieser Welt und in unserem Leben zwischen Sonntag und Sonntag oder von mir aus zwischen Weihnachten und Ostern ganz, ganz, ganz viel Zeit dazwischen gibt. Alltag nennt man das. Alltag, also die Zeit, wo wir nicht automatisch ganz eng mit Jesus verbunden sind, wo nicht automatisch uns alles auf ihn hinweist. Die Herausforderung ist, dass es in dieser Welt ganz viele Orte und Zeitpunkte gibt, wo es nicht so einfach ist, sich an Jesus festzuhalten, weil Krieg ausbricht, weil eine Pandemie uns einschränkt, weil du vielleicht ganz persönlich Leid erlebst oder der Stress dich durch den Alltag peitscht. Und deshalb ist die eine ganz zentrale Frage, wie kann es uns gelingen, verbunden zu bleiben? Meines Erachtens ist das die Frage, es ist die eine Frage, die durch die Jahrtausende hallt. Es ist die Frage, die schon die Jünger, die ersten Nachfolger von Jesus, ihm gestellt haben. Herr, wie sollen wir beten? Wie können wir mit dir in Verbindung bleiben? Jesus lässt seine Jünger damals nicht allein. Er sagt ihnen, der Schlüssel, mit mir verbunden zu sein, mit meinem Papa verbunden zu sein im Himmel, ist das Gebet. Und die Frage, die sie haben, ist, wie? Wie soll denn so ein Gebet aussehen, wo wir mit diesem Gott, mit dir, Jesus, verbunden bleiben? Das fragen die Jünger damals. Und Jesus lässt sie nicht allein, sondern er erzählt ihnen eine Geschichte. Jesus erzählte gerne Geschichten. Er erzählte eine Geschichte aus dem Alltag, eine Geschichte aus dem Leben gegriffen. Ein Gleichnis wird das in der Bibel genannt und es steht in Lukas 18, die Verse 1 bis 8 und das will ich euch gerne mal vorlesen. Weil Jesus erzählt da von einer Dame, ich nenne sie mal Tabea, ist nicht biblisch belegt, habe ich mir ausgesucht den Namen, aber ich lese dir mal vor, was es mit Tabea auf sich hat. Lukas 18, die Verse 1 bis 8, kannst gerne deine Bibel aufschlagen, deine Bibel-App. Oder du hörst einfach zu. Mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen und darin nicht nachlassen dürfen. Er erzählte, in einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt, sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr fuhr fort, habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird dann nicht Gott erst recht seine Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Okay, soweit die Geschichte aus dem Leben von der guten Tabea. Jesus hat sie so erzählt. Schauen wir sie uns mal gemeinsam an. Also, auf der einen Seite haben wir hier Tabea. Tabea, ihres Zeichens Witwe. Und mit diesem einen Wort ist auch so die ganze Dramatik ihres Lebens aufgezeichnet. Sie hatte nicht nur den einen Menschen verloren, den sie hoffentlich geliebt hat, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, idealerweise bis ins hohe Alter, sondern in der damaligen Gesellschaft hatte sie auch die Möglichkeit für sich selber einzutreten verloren. Als alleinstehende, verwitwete Frau hatte sie keine Möglichkeit, wenn es einen Rechtsstreit geben würde oder ihr Unrecht widerfahren würde, irgendwie für sich selber einzustehen. Diese Witwe Tabea wird uns vorgestellt und genau dieser Worst Case ist anscheinend eingetreten. Anscheinend gab es da irgendeine Rechtsstreitigkeit, vielleicht ging es um Geld, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall, diese Witwe mit ihrer perspektivlosen Situation, mit ihrem hoffnungslosen Ausblick, sie begegnet ihrem Gegenüber und zwar einem Richter. Ja, einem Richter, aber nicht wie man sich das vielleicht so als Idealbild vorstellt, also so eine Person mit so einem hohen idealistischen Anspruch, die den Wunsch hat, dass jedem zu seinem Besten verholfen wird, dass die Gerechtigkeit zum Durchbruch kommt, sondern hier begegnet uns eine Person, die, ich sag mal, auf dem Tiefpunkt ihres Berufsethos angekommen ist. Diesem Richter, dem ist Gott und die Menschen vollkommen egal. Er handelt letzten Endes nur so, dass er seine Ruhe hat. Letzten Endes hilft er dieser Witwe nur, weil er keine Lust auf eine Eskalation hat, dass sie ihm die Augen auskratzt oder großes Geschrei macht. Dieser Richter, dem ist die Witwe herzlichst egal. Dieser Richter, der ist ein ungerechter Richter. Und dieses Bild von diesem ungerechten Richter, das ist mir gar nicht so unbekannt. Das kennst vielleicht auch du. Ein schillerndes Bild ist das. Wenn du an Richter denkst, dann wird bei manch einem ganz andere Assoziationen aktuell aufkommen. Vielleicht eher Richter der Annexion, die beschließen, dass Teile eines anderen Landes jetzt ihnen gehören. Vielleicht Richter im Iran, die beschließen, dass Frauen gar nicht so viele Rechte brauchen. Vielleicht auch Richter, denen du in den sozialen Medien begegnest, wo ganz schnell mal mit einem Hasskommentar ein Urteil über ein Leben gesprochen ist. Vielleicht der ungerechte Arbeitgeber in deiner Firma, dem es nur darum geht, dass er selbst genug Geld verdient. Vielleicht resignierte Eltern, die irgendwie nur noch wollen, dass das Familienleben irgendwie vorbeigeht und nicht mehr mit Kraft und Liebe sich investieren können. Dieses Bild vom ungerechten Richter, das kenne ich aus meinem Leben, dem begegne ich in dieser Welt, in den Nachrichten. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass dieses Bild vom ungerechten Richter dir gar nicht so unbekannt ist. Und ich glaube, eine Sache, die dann ganz leicht passieren kann, ist, dass dieses Bild von einem ungerechten Richter, das wir so im Kopf haben, dass das auch ganz schnell mal abfärben kann auf die Art und Weise, wie wir von Gott denken. Ja? Und dann stehe ich da und sage mir, ja Gott, ist ja schön, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es ist ja schön, was du alles über Liebe schreibst, aber mal ganz im Ernst. Bei mir sind so viele Leute krank in der Familie. Da tobt ein Krieg, da sterben so viele Leute an Hunger. Ich leide hier unter den ungerechten Richtern in meinem Leben und irgendwie so richtig interessieren tut sich das doch auch nicht, weißt du? Weil ich verliere Tag vor Tag vor dir auf die Knie, ich erzähle dir das, was mich wirklich bewegt, was mir das Herz zerreißt, was mich fertig macht und dich interessiert das doch auch nicht wirklich. Du sitzt da oben auf deiner Wolke, schmeißt ab und zu mal so einen kleinen Segenstropfen runter, damit die Kirchen nicht komplett leer sind, aber letzten Endes bist du doch selbst auch genug. Letzten Endes bist du doch auch nicht besser, bist du doch auch so ein ungerechter Gott, oder? Puh. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal so ehrlich gedacht hast. Ich erlebe ganz viele Leute, die sich nicht trauen, diese Frage mal so ehrlich auszusprechen und deshalb irgendwann ihren Glauben wegschmeißen oder gar nicht erst anfangen, mit Jesus loszugehen, weil dieses Bild von einem ungerechten Richter, das ihm begegnet in ihrem Leben oder in dieser Welt, so sehr auf Gott abgefärbt hat. Und dann ist die Frage, ist Gott so? Ist Gott so ein ungerechter Richter, wie es auch hier in dieser Geschichte aus dem Leben von Jesus erzählt wird? Ist Gott so? Und ich möchte antworten mit ein paar Liedzeilen der populärmusikalischen Gruppe Allee der Kosmonauten, die singen in einem ihrer Songs, Gott ist anders, er ist anders als alles das, Gott ist anders, er ist anders als irgendwas, Gott ist anders. Und das will ich mir anschauen mit euch, dieses Anders, so wie wir es in diesem Bibeltext entdecken können. Denn Tabea, so habe ich sie genannt, Tabea ist für mich ein Vorbild geworden dafür, wie wir auf eine Art und Weise beten können, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Mitten in den kleinen und großen Krisen dieser Welt und mitten zwischen Ostern und Weihnachten in deinem Alltag. Tabea steht nämlich zunächst einmal für T wie Trauen. Trauen, das bedeutet, dass ich mich traue, mit dem, was mich wirklich im Tiefsten bewegt, zu Jesus kommen zu können, das aussprechen zu können. So klagen zu dürfen, wie ich das hier gerade getan habe. Das aussprechen zu dürfen, was keiner über mich wissen darf, weil ich mich so sehr dafür schäme. Das benennen zu können, was mir so sehr wehtut, dass nur darüber zu reden, es mir die Tränenkanäle füllt und mir das Herz zerreißt. Tabea steht zunächst einmal für T wie Trauen. Und da denke ich an Wiebke Schmidt-Holzhüter. Sie ist Missionarin auf den Philippinen viele Jahre schon. Und eine Sache, die ihr das Herz zerrissen hat, ist, dass sie dort auf die Philippinen gekommen ist und erlebt hat, wie in den gigantisch großen Slums dieser Multi-Millionen-Metropole, wo 20 Millionen Menschen wohnen, Manila, wie da so viele Kinder ohne Eltern in den Slums im Dreck leben. Teilweise auf einer Pappe schlafen, teilweise um das Essen für den nächsten Tag zu kriegen, sich prostituieren oder Klebstoff schnüffeln, um den Hunger zu betäuben. Das hat sie fertig gemacht und von dem Zeitpunkt an, wo sie dort in Manila angekommen ist, war es ihr Wunsch, dass für genau diese Kinder ein Anlaufpunkt geschafft wird. Aber es gab keine Möglichkeit dafür, es gab keinen Rahmen, es gab auch keine Bereitwilligkeit seitens der Einheimischen, diesen Kindern, die gesellschaftlich als Abfall betrachtet werden, irgendwie Hilfe zukommen zu lassen. Und sie hat angefangen zu beten. Sie hat sich getraut, mit diesem Schmerz zu Gott zu gehen. Tabea steht für T wie Trauen. Ich denke an Ich denke an Olina und Vitali, die sich getraut haben, da im Keller nicht einfach nur zu verzweifeln, sondern zu sagen, Gott, du siehst uns, wir wissen gerade nicht, was in unserem Land passiert, wir wissen nicht, was mit uns weiter passiert, wir haben keinen Kontakt zum Rest unserer Familie oder unseren Bekannten, wir brauchen dich jetzt. Tabea steht für T wie trauen, das heißt, mich zu trauen und wirklich auch zu glauben, das, was ich zu sagen habe, das interessiert Gott. Die Jahreslosung, da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht, das heißt, egal wie klein, wie groß, wie schmerzhaft, wie schmutzig das ist, es gibt nichts, was du, Jesus, zeigen könntest, was ihn nicht interessiert. Tabea steht dann für A wie adressieren. Ich ertappe mich persönlich ganz oft dabei, wenn mal wieder so eine kleine oder große Lebenskrise durch mein Leben stolpert. Ja, was macht man dann? Man recherchiert erstmal, ne? Was hat Wikipedia dazu zu sagen? Wo gibt es vielleicht irgendeinen tollen YouTube-Blog, der mir erklärt, wie ich dieses Problem am besten selber löse? Vielleicht gibt es irgendwie kompetente Leute in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis. Genau, und wenn man dann so alle Wissensquellen, alle Ratgeber abgefrühstückt hat, dann fällt mir auf einmal ein, ja, eigentlich könnte man dafür auch mal beten. Tabea steht für A wie adressieren, das heißt nicht nur sagen, nicht nur erkennen, hier ist was, was sich wirklich bewegt, nicht nur trauen, dass Gott das interessiert, sondern es auch an ihn adressieren, also ihn wirklich auch damit ansprechen, zu sagen, Jesus, das ist nicht nur was, was gerade mein Problem ist, sondern wenn ich dir wirklich wichtig bin, ist das auch dein Problem, ich sag dir das, ich spreche das dir gegenüber aus, das hat Wiebke getan, sie hat angefangen zu beten, nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, sondern über Jahre. Ich denke an ein junges Ehepaar, aus meiner ehemaligen Gemeinde in Jülich. Ihr Sohn hatte eine unerklärliche Krankheit. Die Ärzte hatten alles durchprobiert, konnten nicht erklären, wie diese Krankheit aufgetreten ist, hatten auch keine Möglichkeit, sie zu behandeln. Und eines Sonntags kamen sie zu uns und nach dem Gottesdienst und sagten, hier in der Bibel steht, wir sollen zur Gemeindeleitung gehen und ihr sollt für uns beten, damit Heilung geschieht. Okay, so die durchschnittliche Gemeindeleitung einer deutschen FEG, würde ich sagen, atmet in dem Moment mal tief durch, haben wir auch gemacht, haben dann uns zurückgezogen, haben das Kind mit Öl gesaubt, für es gebetet, die sind nach Hause gegangen und das Kind war geheilt. Da hat kein Engel getanzt, sind keine spektakulären Dinge passiert, aber sie haben sich getraut zu adressieren. Sie haben gemerkt, hier ist was, da kommen wir nicht weiter und jetzt erwarten wir von Gott, dass der was tut. Ich denke an meine Mutter. Vor knapp einem Jahr ist mein Vater nach 17 Jahren Leukämieerkrankung gestorben und ist jetzt bei Jesus. Und am Morgen dieses Montages war es morgens um 5, meine Mutter konnte die letzten Stunden mit ihm im Krankenhaus verbringen. Am Morgen dieses Tages ist sie nach Hause gegangen und ist ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen, das ganz viel mit Einsamkeit zu tun hatte. Fast 50 Jahre waren sie verheiratet, fast 50 Jahre war dein Gegenüber, jemand, mit dem sie in Verbindung war, der ihr nah war, mit dem sie im Herzen verbunden war und der war jetzt bei Jesus, ist schön, aber erstmal nicht mehr bei ihr. Und da hat sie sich auch getraut zu sagen, Jesus, du hast gesagt, dass du bei uns bist, du hast uns getragen durch diese lange Zeit der Krankheit, ich brauche dich jetzt auch. Ich brauche dich jetzt als Gegenüber für den weiteren Weg. Tabea steht für A wie adressieren. Tabea steht dann auch für B wie beten. Und zwar mutig beten. Diese Witwe, von der hier berichtet wird, von der, die kommt nicht zum Richter und sagt, ah, Herr Richter, entschuldigen Sie, wenn Sie vielleicht noch einen Termin frei hätten, vielleicht könnten Sie ja nächste Woche mal zwischendurch. Nein, sie kommt zu diesem Richter hin, so wird es hier in dem Gleichnis beschrieben, und sagt, zack, verschaffe mir Recht. Ganz schön dreist für die damalige Zeit. Aber ich glaube, wenn Jesus uns dieses Gleichnis so erzählt, so dürfen wir beten. Wir dürfen beten, wir dürfen mutig beten, dürfen viel erwarten. Dürfen beten dafür, dass Gott eingreift, dass er uns begegnet, unserem Herzen gut tut. Wir dürfen beten dafür, dass er eingreift, dass er Umstände verändert. Dürfen beten dafür, dass er Wunder tut, kleine oder große, dass er Kraft gibt, Krankheiten zu tragen oder das Wunder tut, Krankheiten zu heilen. Wir dürfen beten dafür, dass er derjenige ist, der im Kleinen und im Großen in dieser Welt für Frieden sorgt. Tabea steht dafür zu beten, mutig zu beten. Ja? Also ich sag mal, nicht größenwahnsinnig, aber so knapp davor. So dürfen und sollen wir beten. Mutig beten und alles erwarten. Das hat Wiebke getan. Sie hat dafür gebetet, dass ein Ort geschaffen wird, wo für Straßenkinder es ein Zuhause gibt, einen sicheren Ort. Das hat Ehepaar Straube getan. Sie haben gebeten darum, dass wir um Heilung für ihr Kind beten. Das tut Juri. Jeden Morgen, wenn er aufsteht, betet er dafür: Jesus, zeig mir, wann es dran ist, zu fliehen aus Kramatorsk. Zeig mir, wann es dran ist, zu gehen, damit, wenn der Krieg hier ankommt, ich mit all den Menschen, die momentan in die Gemeinde kommen, nicht mehr hier bin. Zeig mir aber auch, wann es dran ist, noch einen Tag länger zu bleiben. Tabea steht für B wie beten, und zwar mutig beten. Es steht dann auch für E wie entdecken. Und das ist ganz wichtig. Denn manches Mal stolpere ich durchs Leben und bitte Gott hier was und bitte Gott da um was. Und zwischendurch wirklich mal innezuhalten, die Zeit zu haben, wo ich sage, mal kurz stopp. Was hast du eigentlich getan? Was ist eigentlich aus all den Gebeten, die ich die Jahre gesprochen habe, geworden? Wo hast du eigentlich eingegriffen? Wo hast du begleitet? Das brauche ich, stelle ich fest. Diese Zeiten, wo ich innehalte, wo ich hinhöre, Gott, was hast du getan? Wo ich anfange zu entdecken, wie Gott gewirkt hat. Und das tut er auf so vielfältige Art und Weise. Das hat Juri festgestellt. Seine Gemeinde ist innerhalb der ersten Wochen des Krieges komplett geflohen, aber er hat festgestellt, wow, da kommen jeden Tag unglaublich viele Flüchtlinge in die Stadt, die zunächst einmal einfach Essen, Medikamente, Versorgung brauchen, die aber auch alles verloren haben und irgendeinen Halt brauchen. Und er hat angefangen, Gottesdienste anzubieten. Und er hat angefangen, Gottesdienste anzubieten. Zuerst einen, dann zwei, mittlerweile vier, jedes Wochenende. Und jedes Wochenende kommen 1000 Menschen in die Gottesdienste in seiner Stadt, 20 Kilometer von der Kriegslinie entfernt, um das Notwendigste zu kriegen, was zu essen zu kriegen, Medikamente zu kriegen, aber auch um von Jesus zu hören. Und so viele sind zum Glauben gekommen. 100 Leute hat er getauft seit Kriegsbeginn. Und das angesichts des nahen Todes für viele. Tabea steht für ewig entdecken, wie es meiner Mutter gegangen ist, die festgestellt hat, wow, dieser Jesus, der ist wirklich ein Gegenüber für mich. Mein Mann ist jetzt nicht mehr hier, aber Tag für Tag, wenn ich aufstehe und dieses Haus einfach erstmal leer ist, weil die Kinder aus dem Haus sind und mein Mann bei Jesus im Himmel ist, dann ist Jesus mir ein Gegenüber, mit dem ich reden kann. Ein Gegenüber, das mich gebrauchen kann, das es interessiert, wie es mir heute geht, das in ganz einsamen Momenten da ist und zu meinem Herzen spricht. Tabea steht für ewig entdecken. Genauso wie bei Wiebke. 10 Jahre hat es gedauert. 10 Jahre lang hat sie gebetet dafür, dass es irgendeine Möglichkeit geben könnte, dass diesen Kindern in den Slums Manilas geholfen werden kann. Und es ist tatsächlich vor 2 oder 3 Jahren möglich geworden, dass das Straßenkinderprojekt Pak Asa gestartet werden konnte. Das heißt, Räume angemietet wurden in Kooperation mit den einheimischen Partnern, wo Straßenkinder ohne jegliche Voraussetzung hinkommen können. Sie können zunächst einmal sich duschen, bekommen frische Klamotten, bekommen was Warmes zu essen, haben einen sicheren Ort, wo sie schlafen können und einen Ort, wo sie spielen können und Menschen begegnen. Und was mich zu Tränen gerührt hat, ist, als sie berichtete von dem ersten Kind, das bei Pak Asa aufgetaucht ist. Das war Randy. Randy, ein kleiner Junge, ich glaube 10, 11 Jahre alt, der bisher in seinem Leben von der ganzen Gesellschaft um ihn herum nur kommuniziert bekommen hat, dass er Abfall ist. Weil er einfach ein Kind ist, das zu viel ist, für das keiner Geld hatte. Der sich durchgeschlagen hat im Slum, der im Dreck geschlafen hat und der als erstes Kind bei Pak Asa reinkommt, was zu essen kriegt, neue Klamotten, sich duscht, ein bisschen schlafen kann und dann in diesen neu eingerichteten Räumlichkeiten aufs Bücherregal zugeht. Er kann nicht lesen, natürlich nicht, können die meisten Straßenkinder nicht. Sich irgendein Buch schnappt, damit zu ihr kommt, ihr es in die Hand drückt und sagt, lies mir was vor. Und dieses Buch war eine Kinderbibel. Und dieser Randy hat an dem Tag das erste Mal, gehört, dass er Gott nicht egal ist, dass sein Leben nicht nur Abfall ist. Und das, weil Wiebke und so viele mit ihr 10 Jahre lang gebetet haben. Also Tabea, das steht für Beten, für ein ausdauerndes Beten, steht dafür auch zu entdecken, wo Gott handelt, wie er wirkt. Das gilt für Olena und Vitali. Olina und Vitali sind losgezogen. Sie haben gesagt, Gott, du wirst für uns sorgen. Sie haben sich getraut, ohne alles, haben sich mit ihren Kindern auf den Weg gemacht, sind über Wochen, über verwundenste Wege bis hinter die ukrainische Grenze gekommen. Und dort sind sie Leuten von der Allianzmission begegnet, die ihnen gesagt haben, pass auf, wir haben hier Freiwillige aus Deutschland, die mit dem Bus euch nach Deutschland bringen. Dort werdet ihr vermittelt, werdet in einer christlichen Familie untergebracht, könnt ihr einfach erstmal leben. Sie sind in Ebersbach gelandet. Und sie sagen im Rückblick, dass sie fasziniert sind, wie sehr Gott in ihrem Leben gewirkt hat, weil sie sind Kern dessen geworden, dass wir in der FEG Ebersbach mittlerweile eine ukrainischsprachige Gemeinde von 150 Erwachsenen und bis zu 80 Kindern haben, die jeden Gottesdienst, jeden Sonntag, Nachmittag Gottesdienst feiern bei uns, wo jetzt die ersten Taufen stattfinden. Und wo Gott sie zugebraucht hat, in allem Zerbruch, in allem Schmerz, in dem Dranbleiben, weil sie sich getraut haben, weil sie hingeschaut haben, was tut denn Gott da in meinem Leben? Tabea steht für E wie Entdecken und steht dann auch für A wie Ausdauern. Und das ist das Schwerste zu buchstabieren dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Ich persönlich bin nicht so der geduldige Typ im tiefsten meiner selbst. Ausdauern heißt nicht nur einmal beten. Schau nochmal auf den Bibeltext, wenn von Tabea und diesem Richter gesprochen wird, dann ist das im Griechischen auf eine Art und Weise beschrieben, die deutlich macht, dass diese Witwe immer wieder dahin gekommen ist. Und ich kann mir vorstellen, wie sie Tag für Tag den Weg hingegangen ist zum Richter und die Leute am Straßenrand haben da gesessen und haben gesagt, ach sieh mal, das ist wieder die Witwe, sie will zum Richter, der wird ihr ja eh kein Recht verschaffen, aber sie hat ja niemand anders. Diese Tabea ist dran geblieben, sie hat gebetet, immer wieder gebetet, mutig gebetet, entdeckt, ausgedauert. Und ich glaube, genau das braucht es, dass wir ausdauern, dass wir dran brauchen. Meine Mutter hat nicht am Todestag meines Vaters ein Gebet gesprochen und alles war pling einfach. Wer von euch verwitwet ist oder jemand aus der Familie verloren hat, der weiß, dass das nicht so schnell geht. Aber sie hat Tag für Tag gebetet und ihre Beziehung zu Jesus hat eine ganz andere persönliche Tiefe gewonnen. Wiebke hat nicht nur einmal gebetet, sie hat 10 Jahre lang, ist sie dran geblieben, weiter dafür zu beten, dass es einen sicheren Ort für Kinder wie Randy gibt. Familie Straube haben nicht nur einmal gebetet und sind zum Arzt gegangen, sondern sie haben alles von Gott erwartet, sind zu uns gekommen. Und sie haben erlebt, so ist Gott manchmal auch, dass er einfach ganz spontan Wunder tut und heilt. Juri lebt immer noch. Wir freuen uns, dass er im Juni bei uns in Ebersbach sein wird. So bis dahin der Krieg nicht bis Kramatorsk vorgerichtet ist, er lebt, Jesus noch nicht wiedergekommen ist und wir wissen nicht, aber er lebt, Sonntag für Sonntag kommen 1000 Menschen in Gottesdienste und die nächsten Taufen sind anberaumt. Und Ingo, mein Kumpel Ingo, mit dem bin ich verbunden geblieben. Wenn Ingo jetzt vorne hier reinkommen würde, so habe ich es vorhin gesagt, könnte ich ihn in den Arm schließen und sagen, Mensch Ingo, schön, dass du da bist, es ist, als ob du nie weg gewesen wärst, denn wir beide waren ja verbunden. Und damit sind wir bei dir und der Frage, wie du mitten in den ganz kleinen und ganz großen Krisen deines Lebens und dieser Welt mit Jesus alltäglich verbunden bleibst. Ich habe dir Beispiele erzählt, du merkst, es sind Dinge, die mir nahe gehen. Du weißt, was dir nahe geht. Du weißt, wo im Alltag, in deinem Leid, angesichts von Menschen, die wie ein ungerechter Richter in dein Leben reinwirken, es für dich unglaublich schwer ist, an Jesus dran zu bleiben. Und ich mache dir Mut, genau das zu tun. Denn wie wäre denn das? Wie wäre denn das, wenn heute Morgen hier die Tür aufgeht und Jesus Christus kommt wieder? Coole Sache. Jesus Wiederkunft, Sonntagmorgen im April hier in Sittensen. Jesus kommt rein und er läuft auf dich zu. Du läufst auf ihn zu und ihr schließt euch einfach in die Arme und sagt, Mensch Jesus, so cool, dass du da bist. Es ist, als ob du nie weg gewesen wärst, weil du und ich, wir waren ja verbunden. Wie wäre denn das? Überleg mal. Am Ende dieser Geschichte aus dem Leben, die Jesus erzählt, von Tabea, der Witwe, stellt er noch eine Frage. Und Jesus hat es drauf, herausfordernde Fragen zu stellen. Ich stelle euch die auch mal, weil die fordern mich auch mal wieder raus. Jesus fragt am Ende dieser Geschichte, wird der Menschensohn, so bezeichnet er sich selber, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? Ich weiß nicht, wo du und Jesus gerade stehen. Vielleicht bist du auf dem Weg zu ihm. Leute haben dir von ihm erzählt. Hier in der Gemeinde erzählen die Leute schöne Dinge, was Jesus so im Leben macht. Vielleicht bist du auch skeptisch, weil du zu viel negative Bilder von Leuten, die was mit Jesus zu tun haben oder von Richtern, die in dein Leben reingewirkt haben, hast. Ich sag dir zu, Jesus ist jetzt da. Er interessiert sich für dich. Du darfst ihm alles anvertrauen. Du darfst alle deine Anliegen an ihn adressieren. Du darfst kurz vor der großen Wahn, darfst so groß beten, dass es kurz vor dem großen Wahn ist. Du wirst entdecken, dass er auf diese Gebete handelt. Manchmal ganz spontan, manchmal vielleicht auch erst in 10 Jahren. Aber wenn du ausdauerst, wirst du auch feststellen, dass diese Verbindung etwas ist, das dich trägt. Durch kleine und große Krisen. Dass dein Leben und das Leben der Menschen um dich herum verändert. Vielleicht bist du so unterwegs mit Jesus. Du hast in letzter Zeit noch nicht mehr so gemerkt. Dann erinnere ich dich heute einfach dran, Jesus ist immer noch da. Er ist eine Umarmung weit von dir entfernt und es lohnt sich, dass du dich nach ihm ausstreckst, betest wie Tabea. Vielleicht bist du auf der Suche danach, was dieser Jesus mit dir vorhat. Was er dir für die nächsten 10 Jahre zum Beten gibt, damit das Leben anderer Menschen verändert wird. Wozu er dich ruft. Und das kann so unterschiedlich sein. Mich fasziniert es, auf welche Art und Weise Gott ihn beruft. Siegfried hat erzählt, wie Gott ihn berufen hat, einfach ehrenamtlich sich mit einzubringen. Ich bin eigentlich von Haus aus ITler, habe früher Webseiten programmiert und Gott hat ganz viele Wege gewählt, dass ich genau das jetzt für Gott machen kann. So cool. Wir haben letzten Monat 2 junge Frauen angestellt, die sind Missionarinnen auf TikTok, auf einem sozialen Medienkanal, wo sie 50.000 Leuten von Jesus erzählen und auf den sozialen Medien Leute zum Glauben führen. Wir erleben, dass Missionare aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Ein erster Missionar aus der FEG in Sao Paulo wurde als Missionar nach Europa geschickt und arbeitet jetzt in der FEG in Leipzig, um Menschen hier in Europa für Jesus zu gewinnen. Wir erleben so viele Geschichten von Menschen da draußen, wo manchmal Leid und Freude ganz nah beieinander ist. Und die Frage ist, wozu ruft Gott dich? Wenn du richtig mutig bist, fragst du ihn das heute. Gott, wozu rufst du mich eigentlich? Der erste Ruf, den Jesus hat, ist, dass eine solche Verbindung so real wird, in deinem Leben und im Leben der Menschen um dich herum. Siegfried hat ein paar Anregungen gegeben, dazu mache ich euch Mut, dass ihr in Sittensinn in Deutschland, ob analog oder digital, ob national oder global, zu Menschen werdet, die andere in so eine Verbindung mit Jesus bringen. Also lasst uns beten wie Tabea. Tabea heißt trauen, adressieren, beten, entdecken und ausdauern. Amen.